Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie an diesem für die Literaturwelt so besonderen Tag Carsten Huck. Heute Mittag, nämlich um Punkt 13 Uhr, öffnete sich wieder die Flügeltür in der Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm und der ständige Sekretär Mats Malm verkündete, wer in diesem Jahr den Literaturnobelpreis erhält.
Very welcome to the Swedish Academy. My name is Mats Malm, I'm the permanent secretary. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.
Der Norweger Jon Fosse ist der Literaturnobelpreisträger 2023. Sie haben es vielleicht schon in den Nachrichten gehört. Die Akademie zeichnet ihn aus für seine innovative Sprache, mit der er in Romanen und Theaterstücken Unsagbares auszudrücken vermag, so die Begründung. Lange schon war Fosse ein Anwärter für den Nobelpreis. Berühmt geworden ist er besonders durch seine über 30 Theaterstücke, die in der ganzen Welt aufgeführt werden. Sie zeichnen sich durch äußerst reduzierte Dialoge aus. Fosses Protagonisten neigen zur Wortkargheit, aber umso präziser setzt der Autor genau diese Worte. Genau das gilt auch für seine Prosa, die den Dramen in nichts nachsteht. Für sein Romanwerk Trilogie bekam er 2015 den wichtigsten skandinavischen Literaturpreis verliehen, den Preis des Nordischen Rates. Seit 2019 erscheint auch bei uns sein siebenteiliges Opus Magnum Heptalogie. Ich habe gleich nach der Bekanntgabe des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers seinen Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel angerufen und ihn gefragt, wie er Jon Fosse als Autor kennengelernt hat.
Also die Beziehung zu Jon Fosse als Autor, den ich übersetze, ist sozusagen eine Lebensbeziehung, denn ich übersetze ihn seit bald 30 Jahren. Habe damals die Theaterstücke kennengelernt und war sofort der Meinung, dass das etwas ist, was Theaterleuten gefallen muss, was sie herausfordern, reizen muss, obwohl das gar nicht in der Mode der Zeit war. Das waren damals diese englischen Blood and Sperm-Stücke, Mark Ravenhill und Sarah Kane. Aber das ist dann total umgeschlagen und Fosse wurde tatsächlich sehr willkommen von den Theatern.
Mitte der 90er ist er, glaube ich, ja auch in Deutschland überregional bekannt geworden durch die Aufführung an der Schaubühne Berlin durch Thomas Ostermeier.
Genau, das war die deutsche Erstaufführung eines der Stücke von Fosse in Ostermeiers Regie, das er zusammen auch mit den Salzburger Festspielen gemacht hat. Eine fantastische erste Adresse für einen neuen Autor.
Aber was hat Sie denn gereizt an diesen Texten? Was macht Sie aus?
Ja, das ist sehr lustig, denn ich kannte Fosse schon als Erzähler. Ich hatte mal bei einem Übersetzerseminar in Norwegen einen Erzählungsband in der Hand und habe da reingeguckt und habe gedacht, was ist denn das für ein kurioses Zeug? Weil ich also auf die Wiederholungsstrukturen, die der hat, überhaupt nicht vorbereitet war. Das ist ja eine Art und Weise, wie ausschließlich Fosse schreibt. Es gibt niemanden, der so schreibt wie Fosse. Und es gibt schon gar niemanden, der mit dieser Schreibe eine solche Tiefe erreicht, eine solche menschliche und psychologische Tiefe, wie Fosse das gelingt. Da war ich also überfordert, muss ich sagen, als ich diese Erzählung mir anschaute und dachte, huch, das kreist und ist immer spiralig. Und so, naja, und dann sah ich also in Norwegen an einem Theater in Bergen ein Foto von einer Inszenierung und stellte fest, dieser Mensch schreibt jetzt also auch fürs Theater. Na, interessant, das will ich mir angucken. Ich bin gespannt, wie dieser Stil auf dem Theater funktionieren soll. Denn auf dem Theater, ja, natürlich, Wiederholungen kann man auf dem Theater viel haben. Und habe dann mir Texte besorgt und war sofort absolut begeistert, weil ich es eine unglaubliche Kunst finde mit so einfachen Worten. Er benutzt nie spezielle Worte. Es ist alles, wenn man so sagen will, es ist alles grau. Es gibt keine grellen, keine bunten Farben. Aber mit diesem Grau schafft es Fosse, alle Farben zu zeichnen. Es ist absolut vielfarbig. Das gesamte Spektrum ist da drin. Und ja, das hat mich von Anfang an fasziniert.
Wir können das ja jetzt schon aus unserem Gespräch ableiten. Er ist ein sehr kreativer Autor, der eben Theaterstücke schreibt, der Romane schreibt, der aber auch Lyrik schreibt, Kinderbücher, der als Essayist arbeitet. Ist das tatsächlich auch ein längst überfälliger Nobelpreisträger?
Das könnte man bei so vielen sagen. Überfällig weiß ich nicht, verdient jedenfalls. Er war ja seit einigen Jahren im Gespräch. Immer wieder. Und das Lustige ist, ich habe jetzt die letzten Jahre tatsächlich immer den Livestream verfolgt, wenn die Tür sich öffnet in Stockholm und die Literatur-Nobelpreisträgerin, der Träger, verkündet wird. Heute bin ich ein bisschen spät am Apparat gewesen, habe keinen regelrechten Livestream gefunden, habe es verpasst und dann durch einen Telefonanruf erfahren.
Jetzt haben Sie schon etwas zu der Form seines Schreibens gesagt, sehr reduziert, sehr einfache Worte. Sie haben gesagt, nicht bunt, es ist alles grau. Was sind denn die Inhalte seiner Texte?
Er schreibt über Menschen. Er schreibt darüber, dass wir alle, egal wie unsere äußeren Umstände sind, die ja alle in seinen Theaterstücken, aber auch sonst in seinem Werk eigentlich keine Rolle spielen, dass wir alle, egal wie die äußeren Umstände sind, zu kämpfen haben mit Trauer, mit Ängsten, mit Hoffnungen, mit Enttäuschungen. Dass das Leben nicht als Kampf, er hat auch sehr viele idyllische Dinge, die er beschreibt, gerade in der Begegnung mit der Natur, aber er geht sehr, sehr nah an den existenziellen Kern des Menschseins. Und das ist eine von den Sachen, die ihn auch wirklich zu einem universellen Autor machen, der ja auf der ganzen Welt verstanden wird. Die Theaterstücke sind gespielt worden im Iran und in Japan. Und es hat überall, auch in China und in Afrika und in Südamerika, hat es Verständnis gefunden, hat es die Menschen angerührt. Jetzt nicht nur im theatertechnischen Sinne, dass es aufregend und spannend ist, diese Texte auf die Bühne zu bringen, sondern es spricht zu den Menschen. Das ist das, was ihn wirklich zu einem universellen Autor macht.
Ein Kritiker hat seine Texte mal bezeichnet als gregorianische Gesänge. Der Autor selbst ist zum Katholizismus übergetreten. Hat das sein Schreiben in irgendeiner Form, Sie kennen ihn ja seit 30 Jahren, hat das sein Schreiben in irgendeiner Form beeinflusst, verändert oder war das immer schon so?
Man könnte sagen, umgekehrt, sein Schreiben hat dazu geführt, dass er zum Katholizismus übergetreten ist. Und zwar, weil Fosse eigentlich ein Mystiker ist. Also er hat sehr viel Meister Eckhart gelesen. Er hat auch als junger, stürmischer Linker immer eine spirituelle Ebene gesucht, hat die eine Zeit lang bei den Quäkern gefunden, von denen es in Norwegen noch Überreste gibt, nämlich überall da, wo die Glaubensdinge nicht vordergründig und oberflächlich behandelt werden. Also bei den Quäkern, die sitzen stumm im Kreis und dann kommt das Licht über sie oder es kommt nicht über sie. Und Fosse sagt, wenn er schreibt nicht, ist es gut oder ist es schlecht. Und die mystische Seite, also auch das Rätsel, das Unerkannte und Unbekannte, das Entlegene im Glauben, ist das, was ihn fasziniert. Ich selbst bin absolut unkirchlich eingestellt und auch nicht christlich erzogen. Ich könnte es gar nicht ertragen, wenn der jetzt ein Kirchenkatholik geworden wäre. Das ist er absolut nicht. Und wenn man dieses fantastische große Werk liest, dass er ja jetzt abschließt, die Heptalogie, der letzte Band wird jetzt sehr bald bei Rowohlt erscheinen, sind sehr, sehr viele Gedanken über Glauben und Gott drin. Das kann ich als Nicht-Christ und als Nicht-Kirchenmensch alles absolut unterschreiben, weil da wirklich die Suche nach einer spirituellen Dimension, nach einem Gegenüber, ganz im Meister Eckhartschen Sinne vorhanden ist. Meister Eckhart, der ja unter anderem schreibt, dass Gott den Menschen braucht, dass Gott ohne den Menschen nicht wäre. Und das ist diese Art von Glauben, die dort ist und die sehr, sehr gut mit Fosses Schreiben korrespondiert.
Sie haben gesagt, seine Stücke werden auf der ganzen Welt gespielt, sie werden verstanden in Südamerika, in Japan. Fosse selbst ist ein Mensch des Nordens. Daher die Frage noch einmal, die Landschaft, die skandinavische Landschaft, das Licht dort, welche Rolle spielt das für sein Schreiben?
Es spielt für sein Schreiben eine absolut existenzielle, grundlegende Rolle. Es spielt für das Verständnis seines Schreibens keine Rolle. Das ist das Interessante. Denn wie antworte ich innerlich, wenn ich über Wasser blicke? Das kann sich jeder vorstellen. Das muss kein Fjord sein. Natürlich ist es hilfreich, Also zum Beispiel, um ihn zu übersetzen, dass man die Szenerie kennt und die seelischen Empfindungen, die sie hervorruft, aus eigener Erfahrung kennt, um das dann auch wieder in Worte bringen zu können. Aber er sagt ja auch immer nur, ich schaue aufs Wasser. Er sagt nie, ich schaue auf den sowieso Fjord, der sich auszeichnet dadurch, dass er so und so breit ist und die Berge auf der anderen Seite sind so und so hoch. Das kommt ja alles nicht vor, sondern es kommt sozusagen das Existenzielle am übers Wasser schauen und das Existenzielle daran, die Wucht eines Felsens zu erleben. Das kommt zum Wort und das ist wiederum universell.
30 Jahre haben Sie Jon Fosse übersetzt. Wie ist er Ihnen als Mensch begegnet? Wie ist die Beziehung zum, nicht nur zum Autor, sondern auch zum Menschen Jon Fosse?
Und ich würde wagen zu sagen, dass wir eine sehr freundschaftliche, ja fast innige Beziehung haben, die aber auch durch sehr, sehr große Diskretion und Scheu geprägt ist. Also wir verstehen uns wortlos eigentlich in Situationen, wo wir auf Lesereise sind oder sowas. Die Stimmungen, die Begegnungen, wissen wir eigentlich genau, wie es für uns gegenseitig ist. Also es gibt eine große Nähe, aber Fosse ist ein unglaublich diskreter Mensch, dem es wahrscheinlich enorm viel abverlangen wird, jetzt so an die Öffentlichkeit gezerrt zu werden durch diesen Preis. Aber mein Mitleid hält sich in Grenzen.
Genau, wir dürfen gespannt sein. Vielleicht muss dann Patti Smith irgendetwas vorlesen für ihn. Ich danke Ihnen, Herr Schmidt-Henkel, für diese schönen Übersetzungen, mit denen Sie uns schon seit langer Zeit mit diesem Autor bekannt gemacht haben. Und ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr herzlichen Dank Ihnen.
Der Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel zum frisch ausgezeichneten Literaturpreisträger des Jahres 2023, Jon Fosse. Über 50 Werke hat Jon Fosse verfasst, die Bücher des norwegischen Autors in Deutschland sind im Rowohlt Verlag Hamburg erschienen und im Münsteraner Verlag Klein Heinrich. Jon Fosses Romane und Theaterstücke, das hat sein Übersetzer gerade unterstrichen, sie leben von der Reduktion. So auch Ich ist ein anderer, der Roman, der im vergangenen Jahr als zweiter Band von Fosses mehrteiligem Werk Heptalogie erschienen ist. Der Protagonist ist ein alternder Maler, Asle. Er widmet sich intensiv seinen Erinnerungen, um zu erkunden, wer er hätte werden können, wenn sein Leben nicht eine entscheidende Wendung genommen hätte. Enno Stahl hat das Buch gelesen.
Die Bezeichnung Heptalogie, also Siebenteiler, ist für Jon Fosses großes Romanprojekt etwas missverständlich. Denn es handelt sich nicht um sieben Romane, sondern um drei mit insgesamt sieben Teilen. Der zweite Band der Trilogie Ich ist ein anderer greift Arthur Rimbauds berühmte Wendung auf, was in diesem Fall sehr sinnig ist. Denn die Identität eines anderen, der man dennoch selbst ist oder sein könnte, ist exakt das Thema dieses Werks. Der Ich-Erzähler, ein alternder Maler namens Asle, lebt allein und zurückgezogen an einem Fjord in Norwegen. Die einzigen Personen, mit denen er umgeht, sind sein Nachbar Asleik und der Galerist Bayer. Letzterer hat Asle in jungen Jahren noch als Gymnasiasten entdeckt, stellt ihn seitdem aus. Wenn Asle vielleicht auch nicht regelrecht berühmt ist, kann er doch von den Verkäufen seiner Bilder halbwegs leben. Er vermisst seine Frau Ales, die vor einigen Jahren gestorben ist. Sie hatte bewirkt, dass Asle sich zum Katholizismus bekehrte, übrigens genau wie sein Verfasser Fosse. Asle stellt seine Kunst seitdem in den Dienst einer ästhetischen Mystik. Stil und Form des Buches sind eigentümlich. Es gibt keine Punkte. Das Erzählen geht einfach immer weiter. Unterbrochen wird es nur durch Dialoge, die ähnlich gestaltet sind wie in Fosses Dramen, hier eben immer nur eingeführt mit »sagt«.
»Wo hast du das Geld her?«, sagt der Vater. Und Asle sagt, er hat es gefunden. »Er sagt, er hat es vor dem Bäckerhaus gefunden«, sagt die Mutter. »Das kann ja sein«, sagt der Vater. »Glaubst du das?«, sagt die Mutter. Und der Vater sagt nichts.
Doch allzu viel geredet wird nicht. Denn Asle ist meist allein mit sich und seinen Erinnerungen. Während er Auto fährt oder auch nur herumsitzt, sinnt er über sein Leben nach, seine Jugend, seinen Weg zur Kunst. In seinen Gedanken spricht er von sich selbst stets in der dritten Person. Und wie das Denken in unserem Kopf vonstatten geht, meandert es auch hier in seriellen Schleifen.
Asle denkt, er freut sich darauf anzukommen und seine Sachen in dem Zimmer zu haben, in dem er jetzt wohnen wird, allein. Und morgen fängt er auf dem Gymnasium an. Gleich morgen fängt er auf dem Gymnasium an. Und dann ist er ein Gymnasiast, denkt er. Aber erst um 11 Uhr, denkt er. und es ist ein Stück zu gehen von seinem Zimmer bis zum Gymnasium.
Der Clou an der Geschichte ist, dass es zwei Asles gibt. In der Vergangenheit als junge Männer sehen beide gleich aus, tragen ähnliche Kleidung, beide trinken ziemlich viel, beide werden als hochbegabte Maler ohne einen Schulabschluss von der Kunstakademie aufgenommen. Doch ihre Entwicklung verläuft konträr. Der eine, der spätere Ich-Erzähler, trifft auf Ales, entsagt dem Alkohol und führt mit ihr ein spirituelles Leben im Geist der Kunst und der Religion. Der andere schwängert ein Mädchen, die Geschichte endet unglücklich und er verfällt dem Alkohol. Diese beiden Asles in der Erinnerung des Protagonisten sind also Möglichkeiten, zwei Versionen, wie sich die Geschichte Asles hat entwickeln können. Verworren wird es dadurch, dass die beiden Doppelgänger tatsächlich existierten, sich trafen und miteinander sprachen wie zwei verschiedene Menschen. Selbst in der Gegenwart gibt es den Säufer Asle noch. Der Maler hat ihn, einige Tage vor Einsetzen der Erzählung, betrunken mit schweren Unterkühlungen im Schnee gefunden. Nun liegt er im Krankenhaus. Der Maler möchte ihn besuchen, darf aber nicht zu ihm. Der zweite Asle taucht also als echte Person in der Gegenwart nicht auf. Fosse entfaltet ein komplexes Vexierspiel über Sein und Identität. Die Klammer des Ganzen aber ist die Religion. Sie bedeutet Heil und Heilung. Sie ermöglicht dem Maler Asle nicht nur, seine spezifische Kunst auszuüben, sondern auch mit der verstorbenen Ales zu kommunizieren.
Ich weiß nicht ganz, ob ich verstehe, was sie sagt, und ich weiß nicht ganz, was ich sagen soll. Und dann sage ich, ich vermisse sie. Und Ales sagt, sie vermisst mich auch. Aber auch wenn wir nicht mehr zusammen auf der Erde sichtbar sind, so sind wir trotzdem zusammen unsichtbar. Und das kann ich sicher spüren, sagt sie. Und ich sage, das kann ich. Und sie und ich können sogar miteinander reden, sage ich. Und Ales sagt, ja, das können wir. Aber nur, weil unsere Engel da sind. Und weil ich ihre Ales Worte sage oder denke. Nicht sie selbst, sagt sie. Für sie ist jetzt alles, was es gibt, zu Sprache geworden. Denn Gott ist die reine, die heile Sprache, die Sprache ohne Unterschied und Trennung.
In dieser knappen Beschreibung klingt das vielleicht etwas unzugänglich. Aber das Gegenteil ist der Fall. Vosses meditatives, fast schlafwandlerisches Erzählen entfaltet einen ungemeinen Sog. Man vertraut sich der Sprache an, lässt sich von ihr leiten, und obwohl nach 368 Seiten eigentlich nichts passiert ist, möchte man einfach nur weiterlesen, sich tragen lassen von diesem Sprachstrom, der dahin fließt wie das Leben selbst.
Enno Stahl war das über Ich ist ein anderer des norwegischen Autors und diesjährigen Literaturnobelpreisträgers Jon Fosse. Erschienen ist das Buch im Rowohlt Verlag, 368 Seiten, kosten 30 Euro. Schon im Jahr 2001 inszenierte Ulrike Brinkmann für das Deutschlandradio Sommertag ein Theaterstück als Hörspiel. Vor 2 Jahren wurde es wiederholt und Jon Fosse sagt zu dem Grund seines Schreibens, warum er überhaupt Schriftsteller geworden ist, dass es zusammenhängt mit einem Unfall, den er hatte als Kind, als 7-Jähriger. Er stürzte mit einer Flasche und schnitt sich mit den Teilen der Flasche, die zerbrochen war, die Pulsadern auf. Und er sagt, wer so zwischen Leben und Tod steht, der ist eigentlich zum Schriftsteller geboren. Und nachdem wir in dieser Sendung jetzt so viel über Jon Fosse gesprochen haben, möchte ich zum Abschluss den Autor selbst noch einmal zu Wort kommen lassen.
People often ask me about how it is to write and how I write.
Leute fragen mich oft, wie es ist zu schreiben und wie ich schreibe. Und natürlich habe ich wieder und wieder darüber nachgedacht, nach einem Wort gesucht, es zu beschreiben.
The one word I found that came the closest to describe what was actually happening. It was the word listening to, I don't know, I could say.
Und das eine Wort, das dem, was tatsächlich geschieht, am nächsten kommt, ist das Wort Zuhören.
Start writing, I prefer to prepare nothing, just start writing.
Ich setze mich einfach hin, bereite nichts vor, beginne einfach mit dem Schreiben.
Jon Fosse über das Schreiben und das Zuhören. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Darin geht es um globales Amphibiensterben und bedrohte Bohnen. Hören Sie zu. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.